Sag mal, Friederike, kann jemand in den USA Präsident werden, der nur wenig oder gar kein Geld hat?
Das ist praktisch unmöglich, Anton. Die Präsidentschaftskandidaten werden nämlich vor den Conventions nicht von den Parteien und erst recht nicht vom Staat unterstützt. Selbst ein Filmschauspieler, der bekannt ist, müsste seine Kandidatur bekannt machen und er muss zu Spenden aufrufen.
Puh, das wird aber teuer. Fernsehspots, Inserate, Besucher auf Veranstaltungen kosten viel Geld.
Ja, wenn die Kandidaten erst einmal bekannt sind, müssen ihre Anhänger Geld spenden, sonst ist es bald vorbei mit der Kandidatur. Bei Veranstaltungen, oft sind es Abendessen mit dem Kandidaten, werden meist hohe Eintrittsgelder verlangt. Ein bestimmter Höchstbetrag ist allerdings vorgeschrieben.
Wieso Höchstbetrag? Wer hat den festgelegt?
Pro Kandidaten sind insgesamt $2,300 für die Einzelpersonen im Gesetz festgelegt, angepasst an die Inflationsrate. An einem solchen Essen nehmen sehr oft viele Menschen gleichzeitig teil.
Wer geht denn zu so einem teuren Essen?
Naja, die Amerikaner sind natürlich auch auf ihren nächsten Präsidenten neugierig und wollen ihm auch mal die Hand schütteln.
Ist ja ein teurer Spaß.
Aber du siehst, dass zuerst der Kandidat selbst viel Geld aufbringen muss. Erst nach der Convention dürfen die Parteien Geld für den Wahlkampf ausgeben und erst dann gibt es auch staatliche Zuschüsse.
Na, so richtig demokratisch ist das doch nicht. Nur wer Geld hat, kann Präsident werden.
Die Amis denken wohl, dass diese reichen Leute auch nicht bestechlich sind. In mehreren Magazinen in den USA wurden kürzlich die Geldverhältnisse der bisherigen Präsidenten auf heutige Geldwerte umgerechnet. An der Spitze steht der erste Präsident der USA, George Washington, mit $525 Millionen. Dann kommt Thomas Jefferson, der dritte Präsident, Großgrundbesitzer und Sklavenhalter, mit $212 Millionen.
Und weiter?
Also Anton, ich lese dir doch nicht die ganze Liste vor, das ist ja langweilig. Vielleicht noch der Präsidentschaftskandidat Mitt Romney, denn da ist in USA eine ziemliche Debatte entbrannt. Der hat ein Vermögen von ungefähr $250 Millionen.
Und wieso wird darüber gestritten?
Romney sagt, er habe alles ehrlich erworben. Das sei eben der amerikanische Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber das Vermögen steckt in der Schweiz und in den Cayman Islands, nahe Kuba. Und dadurch ist seine Steuerquote nur 15%.
Das ist aber sehr wenig für so viel Reichtum.
Ja, und jedes Jahr fließen 21 Millionen mehr in seine Familienkasse.
Und Obama?
Der verdient als Präsident 400.000 im Jahr. Zusätzlich bekommt er Honorare für seine Bücher. Insgesamt sind das etwa $1,7 Millionen nach Steuern im Jahr 2010.
Also ist es besser, ein Buch zu schreiben, als Präsident in den USA zu werden. Da werde ich mit dem Schreiben mal bald anfangen.
Du meinst doch nicht unsere gesammelten Werke, Anton?
Ach, da fällt mir ein. Hast du schon den englischen Text für mich übersetzt? Ich meine den Ausschnitt aus dem amerikanischen Magazin, der vorne mit dem Verbrechergesicht.
Ja, hab ich. Aber du machst dir keine Vorstellung, wie viel Zeit mich das gekostet hat.
Na, wieso denn das? Du sprichst doch ganz gut Englisch.
Es geht. Aber vor allem die Abkürzungen haben ja viel Arbeit gemacht. Oder weißt du, was IED bedeutet?
Natürlich nicht. Und was heißt das?
IED ist die Abkürzung für Improvised Explosive Device. Also etwa ein improvisiertes, explosives Gerät. Eine Sprengfalle, würden wir vielleicht sagen.
Eine Sprengfalle? Eine Falle zum Sprengen oder fürs Sprengen? Um was geht es denn hier überhaupt?
Eine Bombe am Wegesrand eingebaut und von Ferne gezündet. Sowas nennt man eine Sprengfalle. Es geht um ein Interview mit Chris Kyle, einem US-Marinesoldaten über den Irakkrieg.
Und Sprengfalle kommt in dem Text vor?
Ja, und auch RPG. Das war noch schwieriger zu finden.
RPG wie radikales Pressegesetz?
Anton, raten hilft hier ja nun gar nicht. Der Marinesoldat von den Navy SEALs hat damit vermutlich eine RPG-7 gemeint. Eine Anti-Panzerwaffe, ähnlich einer Panzerfaust.
Ein eiserner Handschuh?
Nein, Anton. Mit einer Panzerfaust schießt man auf Panzer oder andere Fahrzeuge.
Na, ich jedenfalls nicht. Und über sowas reden die in dem Interview?
Ja, Chris Kyle hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Amerikanischer Heckenschütze«. Und ein amerikanisches Magazin hat ihn zu dem Buch interviewt. der hat 160 Menschen hinterrücks erschossen.
Schrecklich. Und dieser Kerl prahlt damit?
Er sagt jedenfalls, dass diese Zahl gegen seinen Willen in das Buch gekommen ist.
Und woher weiß er die Zahl denn so genau?
Da gibt es eine richtige Bürokratie, mit Feststellungsbogen und so. Einschließlich, was der Ermordete gerade getan hat und was er anhatte. Und Zeugen müssen das bestätigen.
Eine Mörderbürokratie?
Ja, so ist das da. Auf die Frage, was Kyle empfindet, wenn er im Irak einen Menschen tötet, antwortet er: Ich bin nicht dort drüben, um die Menschen als Menschen anzusehen. Ich möchte gar nicht wissen, ob er eine Familie hat. Ich versuche nur, meine eigenen Leute zu schützen. Jedes Mal, wenn ich einen töte, der kann keine Sprengfalle mehr aufstellen.
Menschen nicht als Menschen ansehen. Schrecklich.
Und er sagt weiter: Nach den Vorschriften, die für diesen Krieg zu jener Zeit galten, kannst du jeden sofort töten, der eine Panzerfaust hat.
Gefangene werden nicht gemacht.
Von Gefangenen ist keine Rede. Die Reporterin fragt, ob Kyle es akzeptiert, dass manche Heckenschützen den Menschen nur verwunden, um auf herbeieilende Helfer zu schießen.
Das ist ja richtig perfide.
Aber Kyle hält das für okay, betont aber, dass er das nie getan habe. Aber das sei auch gar nicht nötig, da nach muslimischem Glauben tote Menschen vor Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang begraben werden müssen. Da kommen immer Leute, um die Toten zu bergen.
Das sind ja richtige Mörder. Tucholsky hatte doch recht.
Kyle sagt auch, dass es ihm völlig gleichgültig ist, was die Leute von ihm denken. Er hätte seine Familie, er hätte seine Freunde, er sei ein guter Ehemann. Aber die Bevölkerung, die hätte ja keine Ahnung, was sich auf der anderen Seite der Welt tut.
Na, da hat er vielleicht sogar recht. Aber die wollen das auch nicht wissen.
Und es gäbe gewisse Dinge, die einfach getan werden müssten. Und der Krieg mit 824 Milliarden Dollar Kosten, 4.484 amerikanischen und ungefähr 200.000 irakischen Opfern sei das auch wert gewesen.
Da sind bestimmt auch viele Kinder, viele Frauen und viele Zivilisten unter den 200.000 Opfern.
So ein Krieg wie im Irak darf sich niemals wiederholen. Dazu passt, was ich für die Lesestunde mitgebracht habe.
Ach, schon wieder Lesestunde.
Das ist aber was von Tucholsky.
Tucholsky? Das ist der mit dem Soldaten...
Anton, du sollst nicht immer Tucholsky zitieren.
Aber der ist es, ich weiß das.
Du hast ja recht. Was ich vorlese, ist aus einer ganz anderen Geschichte, nämlich aus Die brennende Lampe.
Ah, Aladdin und die Wunderlampe.
Nun sei doch mal ernst, Anton. Die brennende Lampe ist im Jahr 1931 entstanden. Übrigens im gleichen Jahr wie der bewachte Kriegsschauplatz, aus dem, Anton, dein Lieblingszitat stammt.
Das mit dem Mörder.
Ja, das. In der brennenden Lampe wird beschrieben, wie einem sterbenden Soldaten erklärt wird, warum er sterben muss. Da geht es um Kriegsbücher, um Uniformen, um Nationalismus und zuletzt um Propaganda.
Nun fang schon an mit deinem Ausschnitt aus Die brennende Lampe von Kurt Tucholsky.
Man hat ja noch niemals versucht, den Krieg ernsthaft zu bekämpfen. Man hat ja noch niemals alle Schulen und alle Kirchen, alle Kinos und alle Zeitungen für die Propaganda des Krieges gesperrt. Man weiß also gar nicht, wie eine Generation aussehe, die in der Luft eines gesunden und kampfesfreudigen, aber kriegsablehnenden Pazifismus aufgewachsen ist. Das weiß man nicht. Man kennt nur staatlich verhetzte Jugend.
Recht hat er, der Herr Tucholsky, wie immer.
Du kannst dir sogar die ganze Geschichte im Internet anhören, unter youtube.com, dann nach Die brennende Lampe suchen. Es ist eine hörenswerte Geschichte.
Also youtube.com und dann Die brennende Lampe suchen.
Du warst doch vor kurzem in der Stadt?
Ja, shoppen. Aber da war ein Infostand und die Leute sammelten Unterschriften für, Aktion Aufschrei hieß das.
Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Das ist eine bundesweite Aktion gegen Rüstungsexport. Hast du unterschrieben?
Eigentlich nicht, aber gegen Rüstungsexport bin ich auch.
Da kannst du noch im Internet unterschreiben, auf der Seite www.aufschrei-waffenhandel.de.
Okay, mache ich. www.aufschrei-waffenhandel.de. Wird denn da sehr viel exportiert? Und um welche Waffen geht es da?
Die Bundesrepublik hat den drittgrößten Rüstungsexport in der Welt. Die USA haben einen Anteil von 30%, Russland 23% und wir kommen mit 11%. Nach dem Rüstungsexportbericht von der Regierung herausgegeben, waren im Jahr 2009 Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von rund 7 Milliarden Euro erteilt.
Du hast dich versprochen, 7 Millionen Euro.
Nein, Anton, ich habe mich nicht versprochen, 7 Milliarden Euro.
Das sind dann aber nicht nur Gewehre und Pistolen, da müssen auch größere Sachen dabei sein.
Natürlich, zum Beispiel Panzer, da ist der Leopard im Ausland beliebt. Und Flugzeuge wie den Eurofighter. Und ganz besonders beliebt sind U-Boote. Da gibt es nur das Feinste vom Fein in der Bundesrepublik zu kaufen.
Sowas wird so einfach von den Herstellern verkauft?
Die Bundesregierung muss das genehmigen, aber der Bundestag hat keinen Einfluss darauf. Und bei den Verkäufen wird natürlich oft Schmiergeld bezahlt.
Korruption? Weil das alles so geheim ist?
Ja, Anton. Die Verträge sind geheim und so hat sich um die Abnehmer eine richtige Clique von Beratern und Händlern gebildet, die sich alle gut kennen. Nach Schätzungen liegen etwa 40% der gesamten Korruption im Bereich des Militärs.
Richtig, Frieda, Militär gehört abgeschafft, denn dann gibt es auch keinen Rüstungsexport mehr.
Im Dezember 2011 hat das Landgericht München einen der U-Boot-Bauer wegen Bestechung von griechischen Staatsbeamten zu 140 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt. Und Siemens wurde schon mehrmals wegen Korruption angeklagt.
Warum zahlen die Firmen denn sowas?
Weil sie Angst haben, dass die Käufer sonst ihre Waffen woanders, zum Beispiel in den USA, kaufen.
Und wer kauft die Waffen?
Das kannst du sehr gut bei SIPRI sehen. Die geben jährlich
an. Nie gehört, was ist denn das, SIPRI?
SIPRI ist die Abkürzung für Stockholm International Peace Research Institute. Die geben jährlich einen Bericht heraus über Rüstung, Abrüstung und internationale Sicherheit. Und du kannst unter www.sipri.org Berichte über Rüstungsexporte lesen.
Und wohin geht denn nun der deutsche Export?
Die wichtigsten Abnehmer, 10% des Rüstungsexports geht in die Türkei, 11% nach Südafrika und 15% nach Griechenland.
Was? Griechenland? Ich denke, die sind pleite.
Eigentlich ja. Es wird überall in Griechenland gespart. Der Mindestlohn von 750 auf 585 Euro gesenkt. Öffentliche Unternehmen werden privatisiert. 150.000 Staatsbedienstete entlassen. Der Sozialhaushalt wird um 9% gekürzt. Und wer bekommt 18,2% mehr? Na klar, das Militär. Ja, du hast recht, Frieda. Und diese Aufteilung wurde von der sogenannten Troika bestimmt, das sind Experten vom Internationalen Währungsfonds, von der Europäischen Zentralbank und von der EU-Kommission. Und die Merkel und der Sarkozy helfen dabei. Sie erwarten, dass Griechenland alle Rüstungsaufträge erfüllt.
Warum denn das? Es gibt doch dort Frieden.
Es gibt zwischen der Türkei und Griechenland ein Wettrüsten, das auf alten Rivalitäten und Ängsten beruht. Völliger Unsinn, denn beide Staaten sind doch in der NATO.
Wettrüsten? Wie geht denn das?
Nun zum Beispiel, die Türkei bestellt 298 gebrauchte Leopardpanzer. Dann bestellt Griechenland 170 neue Panzer. Dabei könnten sie in einem Kriegsfall wegen ihres bergischen Geländes gar nicht optimal eingesetzt werden.
Und wie viele Soldaten gibt es dort?
Viel zu viel, nämlich 130.000 bei 11 Millionen Einwohnern. Wenn wir so viele Soldaten pro Einwohner hätten, dann wären das fast 1 Million.
Ist ja kein Wunder, dass die Griechen pleite sind.
Die englische Zeitung The Independent schreibt dazu, dass die französische und die deutsche Rüstungsexportpolitik schuld an der Finanzmisere seien, weil Griechenland viel zu viele Waffen gekauft habe.
Nur Affen kaufen Waffen.
Nein, Anton, nicht die Affen gehören abgeschafft, sondern das Militär gehört abgeschafft.